Deutschland hat ein Trauma. Ein linksterroristisches Trauma mit drei Buchstaben. RAF, die selbsternannte Rote Armee-Fraktion, hat 28 Jahre lang bis Ende der 90er zahlreiche Terroranschläge begangen und 34 Menschen ermordet. Die Angehörigen der Opfer warten bis heute auf Antworten. Denn viele dieser Taten sind immer noch nicht aufgeklärt. Könnte sich das jetzt nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette endlich ändern? Wir sortieren heute mit RAF-Expertin Patricia Schlosser vom NDR, was wir wissen und was nicht. Wer hat welche Tat begangen? Welche Rolle haben Daniela Klette und ihre Komplizen wirklich gespielt? Denn vielleicht ist vieles, was wir über die RAF zu wissen glauben, doch gar nicht so. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 9. April. Hallo Patricia.
Hallo.
Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Kreuzberg dürften aus allen Wolken gefallen sein, als sie heute erfahren haben, dass die nette Nachbarin, die sich als Claudia vorgestellt, zu Weihnachten Kekse verschenkt und Mathe-Nachhilfe gegeben haben soll, in Wirklichkeit eine seit mehr als drei Jahrzehnten gesuchte ehemalige Terroristin der linksextremistischen
Nach mehr als 30 Jahren weltweiter Fahndung ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst worden. Sie wurde in Berlin festgenommen und sitzt jetzt in Niedersachsen im Gefängnis.
Die Festnahme von Daniela Klette und die neuen Spuren zu den weiteren RAF-Mitgliedern, das ist ja eine der Nachrichten des Jahres jetzt schon. Patricia, warum beschäftigt uns das so? Warum ist das so eine große Sache?
Also ich denke, einerseits hat das was damit zu tun, dass es halt wahnsinnig mysteriös klingt, dass sie sich über 30 Jahre im Untergrund aufgehalten hat. Mhm. Und dann spielt natürlich dieser ganze Hintergrund RAF eine riesige Rolle. Sie sind ja schon so über die ganzen Jahrzehnte auch immer mal wieder fast schon wie so Pop-Figuren behandelt worden, zum Beispiel in diesem Film der Baader-Meinhof-Komplex, also fast schon ja hatte sowas fast schon ja revolutionär sexymäßiges und dann aber gleichzeitig dieser harte Kontrast mit diesen, wie man sie genannt hat, RAF-Rentnern, also die Tatsache, dass sie diese Raubüberfälle begangen haben Anfang der 2000er Jahre. Und das Größte, denke ich aber, ist, dass einfach das Thema RAF nach wie vor eine ja gesellschaftliche Wunde ist. Es gibt ja noch wahnsinnig viele offene Fragen zu RAF. Also die Hinterbliebenen von Opfern warten bis heute auf Antworten, wer jetzt tatsächlich ihre Angehörigen umgebracht hat. Und da gibt es einfach weiterhin keine Klarheit. Und im Hintergrund steckt diese große Geschichte RAF. Und alle, die dazu verhaftet wurden, wo es Gerichtsprozesse gab, also bei früheren Mitgliedern, da war das ja immer so, dass die einfach geschwiegen haben, hauptsächlich. Mhm. Meistens. Und die linksextreme Szene ebenso. Und insofern sind da einfach noch ganz viele offene Fragen.
Und du hast ja eine besondere Verbindung zum Thema RAF, auch eine persönliche sozusagen. Denn dein Vater war ja bei der Polizei und hat die Ermittlungen rund um die RAF dort früher mitbekommen. Und du hast mit ihm gemeinsam auch zu dem Thema recherchiert, ne? Erzähl mal, was war das für eine Recherche?
Also der war damals einfach ein Streifenpolizist. Das heißt, es gab ja ganz oft solche Sachen, dass Straßenkontrollen stattgefunden haben. Es hieß, es sind hier RAF-Mitglieder in der Stadt unterwegs und dann wurden plötzlich Straßen gesperrt und alle Leute in den Autos wurden überprüft. Und dann war mein Vater halt einer von diesen Polizisten am Straßenrand, die dann da die Ausweise kontrollieren mussten. Mhm. Und er hat mir halt damals, als ich mit der Recherche angefangen habe, davon mal so erzählt. Und dann haben wir uns einfach direkt darüber gestritten, über die RAF. Also es war irgendwie auch gleich so ein, ja, so ein Generationskonflikt. Also ich war damals so, oh, mein Vater der Bulle. Und mein Vater war so, oh, meine linksgrün versiffte Tochter. Und dann hat sich irgendwie da so eine Diskussion, so ein Gespräch draus ergeben, wie man überhaupt auf die RAF schauen kann. Was wollten die? Darf man überhaupt Gewalt anwenden, um vermeintliche Ideale zu verteidigen, zu erreichen? Revolution, was heißt das alles und so? Und da haben wir dann einfach über diese Recherche, haben wir so darüber quasi verhandelt.
Also die RAF, die Rote Armee-Fraktion, so hat sich diese linksextremistische Terrorgruppe selbst genannt, die hat zwischen den 1970ern und 90ern Anschläge verübt, gemordet, entführt und andere Straftaten begangen. Und Daniela Klette und ihre früheren Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub, die letzten beiden auf der RAF-Fahndungsliste, die werden der sogenannten dritten Generation der RAF zugeordnet. Kannst du uns ein bisschen Orientierung geben? Welche Generationen gab's?
Ja, also los ging's ja mit Ulrike Meinhof, Andreas Bader und Gudrun Enslin. Die sind ja relativ schnell verhaftet worden. Und das heißt, da war eigentlich nur ein wahnsinnig kleiner Zeitraum von dieser ersten Generation. Aber die ist eigentlich so die Generation, über die alle sprechen.
Genau. Radikalisiert aus der 68er-Bewegung hat sich dann 1970 die RAF gegründet. Sie wollte Teil sein vom sogenannten Klassenkampf, von einem weltweiten Aufstand gegen Imperialismus und Kapitalismus und gegen Deutschland. Was bedeutet das genau? Was sind ihre konkreten Ziele?
Also es ist ja wirklich ganz generell auch so die große Frage, was wollte die RAF überhaupt? Also klar, es gab diese Idee, Deutschland ist ein Unrechtsstaat, der muss weg. Aber was hätte dann eigentlich kommen sollen? Also sollten wir dann sowas wie Sowjetunion wären? Oder was genau haben sie sich vorgestellt? Das ist eigentlich überhaupt nicht klar. Und je weiter es in den Generationen, also nach vorne geht, desto unklarer wird das auch irgendwie. Es gab ja immer mal wieder Bekennerschreiben der RAF, auch noch in der Zeit der dritten Generation. Aber auch da konnte man ja nie nachfragen, man konnte ja nicht mit denen diskutieren. Und diese Bekennerschreiben, die sind jetzt auch nicht gerade so verfasst, dass man sagen kann, ah ja, alles klar, sondern die sind in einem sehr komplizierten Kampfduktus verfasst, sage ich mal. Es gab ja nie ein richtiges Gespräch mit der RAF logischerweise darüber. Insofern weiß man das eigentlich nicht.
Ja, die erste Generation der RAF hat Banken überfallen, Bombenanschläge verübt, zum Beispiel auf eine US-Militärbasis in Frankfurt und das Axel-Springer-Hochhaus in Hamburg. Und die bekanntesten Namen sind Bader, Meinhof und Enslin. Die drei werden 1972 verhaftet.
Die Generation danach, die man so als zweite Generation bezeichnet, die waren ja wie so eine Folgegeneration von denen, die eigentlich das Hauptziel hatten, dass die drei, die im Gefängnis saßen und noch weitere, die im Gefängnis saßen, dass die rauskommen. Also das Ziel der zweiten Generation war eigentlich nicht mehr so wie das von der ersten Generation, dass Deutschland der Krieg erklärt wird. Eigentlich war das Hauptding so, wir wollen unsere Führer und Führerinnen aus dem Knast holen. Und da sind dann eigentlich die heftigsten Anschläge passiert.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Also das ist dann Deutscher Herbst, Buback, Pronto, Schleierentführung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Inzwischen hat sich eine Aktionsgemeinschaft Ulrike Meinhof als verantwortlich für die Tat bezeichnet. In einem anonymen Anruf wurden zugleich neue Attentate angedroht.
5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleier, in Köln ein Attentat verübt worden. Schleier wurde offenbar verletzt, möglicherweise entführt. 4 Polizeibeamte, die zu seinem Begleitkommando gehörten, wurden getötet.
Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern.
Die Geiseln an Bord der entführten Lufthansa-Maschine sind befreit und wieder zurück in der Bundesrepublik. Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Rasp und Enslin das Leben genommen. Irmgard Möller verletzte sich bei einem Selbstmordversuch schwer.
So Anfang der 80er Jahre wird diese Generation dann von der dritten Generation abgelöst, die dann eben bis zur Selbstauflösung der RAF 1998 besteht. Und diese dritte Generation, das ist eben die Generation, zu der Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg gezählt werden.
Und was wollten die? Also die zweite Generation war ja mit dem Ziel gescheitert, ihre Vorgänger mit ihrem brutalen Vorgehen zu befreien oder deren Freilassung zu erpressen. Einige wurden Anfang der 80er selbst verhaftet. Was waren denn dann die Ziele der dritten Generation?
Was ich so gehört habe in Gesprächen mit Menschen, war diese Tatsache 1977, als eben Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof im Gefängnis sich umgebracht haben, für viele einfach so ein riesiger Schock, der auch noch bis in die dritte Generation anhielt, dass man eben davon ausging, Deutschland ist ein Land, das bringt seine Gegner im Gefängnis um. Wir müssen da dagegen kämpfen. Also das ist super interessant mit der dritten RAF-Generation. Die kannten ja überhaupt nicht mehr die Leute, die die RAF gegründet haben. Die waren im Gefängnis und dann später waren sie tot. Und es gab überhaupt keine Möglichkeit mehr des persönlichen Kontakts. Also bei Leuten in der dritten Generation haben wir es mit welchen zu tun, die nie persönlich an der ersten Gruppe mit dran sein konnten, die oft auch die Leute von der zweiten Gruppe nur zum Teil kennen konnten. Also es ist wirklich eine gute Frage, wie die sich überhaupt noch so radikalisieren konnten. Definitiv gibt es viel mehr Fachliteratur zur ersten Generation und zur zweiten. Und die dritte, die rutscht dann irgendwie so ein bisschen ab in der Aufmerksamkeit. Vielleicht einfach deswegen, weil man weiß einfach so wahnsinnig wenig über die. Aber ob das jetzt bei den drei so ist, keine Ahnung.
Was wir wissen ist, Daniela Klette wurde gerade in Berlin gefasst. Und die einzigen verbleibenden zwei Ex-RAF-Terroristen auf der internationalen Fahndungsliste sind Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Und ich finde schon interessant, wie wenig man dann doch weiß, wenn Menschen so weit gehen und solche Dinge tun für ihre politischen Überzeugungen und sich dann auch dazu bekennen und aktiv an den Staat richten, dann sollte man doch eigentlich meinen, dass man dann hinterher wüsste, was genau die wollen.
Also zum Beispiel Ernst Volker Staub hat an eine Brieffreundin, als er im Gefängnis war, der wurde ja schon mal festgenommen und hat eine Haftstrafe abgesessen, 1986 war das, da hat er an diese Brieffreundin, also eine Genossin sozusagen, geschrieben, es ist ein Kampf, Krieg hier, deshalb ist es ja so wichtig, dass man sich selber sicher ist und weiß wofür, denn darin hebt sich die Anstrengung und Quälerei wieder auf, wenn was dadurch weitergeht. Für ihn scheint das irgendwie so klar gewesen zu sein, aber man fragt sich halt so, wenn man das liest, was ist denn der Krieg, was ist denn der Kampf hier? Also meint er damit einfach nur, dass die Gefangenen rausgeholt werden müssen aus dem Gefängnis, also die RAF-Gefangenen, oder fühlt er sich ganz grundsätzlich in einem Art Krieg mit Deutschland? Es ist irgendwie schwierig zu sagen.
Also die genauen Ziele, diffus. Aber über das Vorgehen dieser letzten dritten RAF-Generation, was kannst du da sagen?
Man weiß, sie haben Morde begangen. Sie haben, je nachdem, wie man jetzt zählt, von der Zeit her 9 bis 10 Morde begangen. Mhm. Und sie haben diese Morde begangen, ohne viel Spuren zu hinterlassen. Also fast keine Spuren eigentlich. Mhm. Sie haben gelernt aus den Fehlern der vorherigen Generationen. Andreas Baader in der ersten Generation, der hat ja auch so Sachen gemacht wie ein Auto klauen und damit in die Einbahnstraße fahren und einfach Spaß haben, ja? Egal. Sowas hat die dritte Generation nicht gemacht. Die waren einfach super professionell. Die haben diese Taten begangen und dann waren sie auch wieder weg. Also beispielsweise, als der Luftfahrtmanager Ernst Zimmermann 85 in seinem Haus erschossen wurde, in der Nähe von München, da hatten sich die Täter die Fingerkuppen mit Wundspray versiegelt, sodass sie also keine Fingerabdrücke hinterlassen. Auf jeden Fall sind sie sehr genau vorgegangen, das kann man auf jeden Fall sagen. Sie waren auch sehr tödlich.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ist heute von Terroristen ermordet worden.
In die Zeit von der dritten Generation fällt ja auch der Mord an dem damaligen Deutsche Bankchef, Alfred Herrhausen.
Der gepanzerte Mercedes des Vorstandssprechers der Deutschen Bank wurde mehrere Meter durch die Luft und quer zur Fahrbahn geschleudert. Alfred Herrhausen starb auf der Stelle. Sein Fahrer liegt schwer verletzt im Krankenhaus.
Treuhandchef Detlef Carsten Rohwetter.
Der Chef der Berliner Treuhandanstalt Rohwetter ist offensichtlich von Terroristen ermordet worden. Dafür spricht nicht nur ein Bekennerschreiben der RAF, das unweit des Tatortes in Düsseldorf gefunden wurde.
Und all diese Morde sind nach wie vor unaufgeklärt. Zum Beispiel der Mord an Detlef Carsten Rohwetter 1991. Da wurde am Tatort im Garten, von wo aus die Schüsse abgegeben wurden, auf das Haus von Rohwetter, da wurde ein Handtuch gefunden. Und an diesem Handtuch, da waren DNA-Spuren dran von Wolfgang Grams, der ja zu dieser RAF-Generation auch gehört haben soll. Mhm. Sodass man zumindest ein Indiz hat, dass er an der Tat beteiligt sein könnte. Das ist aber eben auch schon alles.
Weiß man denn überhaupt, wie groß diese dritte und letzte Generation der RAF war?
Das ist auch unbekannt. Also es gibt einige wenige Mitglieder, die festgenommen wurden. Das ist einmal Manuela Happe, die wurde 1984 festgenommen. Ungefähr in demselben Zeitraum wurde auch Eva Haule festgenommen. Und dann gibt es noch Birgit Hogefeld 1993, die damals in Bad Kleinen am Bahnhof festgenommen wurde.
Bad Kleinen, der Bahnhof. Schauplatz des spektakulär missglückten Schlages gegen zwei mutmaßliche Terroristen, der die deutsche Öffentlichkeit noch immer beschäftigt. Fotos vom Tatort. Ein GSG-9-Beamter liegt im Sterben.
Und bei dieser Festnahme sollte ja auch Wolfgang Grams festgenommen werden. Und der ist bei dieser Festnahme dann aber ums Leben gekommen.
Auf den Gleisen liegt ihr Freund Wolfgang Grams. Ein Kopfschuss tot.
Und das war so das letzte Mal, dass man RAF-Mitgliedern habhaft wurde. Also von denen weiß man, dass sie in der RAF gewesen sind. Da gab es dann auch Prozesse. Aber die anderen Mitglieder, wie zum Beispiel Barbara Mayer, Horst Mayer, Christoph Seidler, Sabine Carlsen, Andrea Klump, die auch mit Staub, Garwig und Klette auf den letzten RAF-Fahndungsbildern abgebildet sind, da ist es eben so, dass man da bis auf Andrea Klump keine Taten diesen Personen zuordnen konnte. Selbst nachdem sie sich gestellt haben und es eben Prozesse gab, wurden sie da wieder freigesprochen.
Klette, Garwig und Staub, die waren seitdem im Untergrund und haben sich mutmaßlich mit Raubüberfällen finanziert. Zum Beispiel auf Supermärkte und Geldtransporter. Weiß man denn eigentlich sicher, an welchen RAF-Taten die drei beteiligt waren?
Also, sie sollen beteiligt gewesen sein an Anschlägen in den 90ern. Da gab es einmal den versuchten Anschlag mit einer Bombe auf ein Gebäude der Deutschen Bank in Eschborn, also bei Frankfurt am Main. Das war 1990. Da wurde ein Auto geparkt vor diesem Gebäude der Deutschen Bank. Jemand ist rausgesprungen und weggerannt und im Wageninneren waren 45 Kilogramm Sprengstoff. Die Bombe ist nicht explodiert. Ist natürlich die Frage, ob es nicht nur dann ein riesiger Schaden gewesen wäre an dem Gebäude, sondern es hätten natürlich auch Menschen dabei sterben können. Und in diesem Auto, da wurden Haare von Daniela Klette gefunden. Es war ein VW Golf. Und dann ein Jahr später gab es einen weiteren Anschlag auf die US-Botschaft in Bad Godesberg. Und da werden ebenfalls den Arschspuren von Daniela Klette im Fluchtauto gefunden. Auf die Botschaft war geschossen worden. Es wurde kein Mensch verletzt, aber es wurden wahnsinnig viele Schüsse auf das Gebäude abgegeben. Also es hätte jemand verletzt werden können. Und 1993, da war der Fall von der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Hessen.
Es waren mehrere Sprengsätze gleichzeitig, die in den frühen Morgenstunden nicht nur das Hauptgebäude mit seinen Grundmauern zerstört haben, sondern auch vier Nebengebäude.
Der war noch neu, der war leer, der Gefängnisbau. Ne? Also das ist auch kein Mensch zu Schaden gekommen, aber sie haben halt mit 200 Kilogramm Sprengstoff den in die Luft gejagt. Diesen Gefängnisneubau, so in der Richtung, wir sprengen die Knäste weg.
Vier Wachleute und sieben Justizbeamte aus den neuen Bundesländern, die sich hier einarbeiten und wegen Wohnungsmangel in der noch nicht bezogenen Justizanstalt übernachteten, wurden von den Attentätern überwältigt, gefesselt und vor der Detonation in sicherer Entfernung in einem kleinen Bus eingesperrt.
Und sie sind da auch wahnsinnig professionell vorgegangen. Sie wussten ja noch nicht, dass die Haare, die sie an der Strickleiter möglicherweise zurücklassen könnten, wenn sie die benutzen, um über die Mauer zu steigen von dem Gefängnis, dass die später kriminaltechnisch ausgewertet werden können. Zu der Zeit war das noch nicht so. Da waren das gentechnisch nutzlose Spuren. Aber die wurden halt gesammelt und aufgehoben. Und später hat man festgestellt, okay, an der Strickleiter sind Haare von Daniela Klette und von Ernst Volker Staub. Und dann gab es noch eine dritte Spur an dieser Leiter, wusste man nicht, wer ist das? Und da geht man jetzt eben von aus, dass es sich um DNA von Burkhard Garwig handelt. Weil der aber noch nie vorher als linksextrem so in Erscheinung getreten ist, von dem hat man überhaupt kein Vergleichsmaterial. Deswegen konnte man das damals gar nicht zuordnen. Man hat das dann später angenommen, dass es er gewesen sein muss.
Also das heißt, es gibt DNA-Spuren an diesen drei Tatorten und darum kann man davon ausgehen, dass sie daran zumindest beteiligt gewesen sein müssen.
Also das ist halt die Frage. Es gibt noch eine weitere Spur an dem Rucksack von Birgit Hogefeld, als sie festgenommen wurde. Da wurden in dem Rucksack Unterlagen gefunden und da sollen Fingerabdrücke von Kletter und Staub gefunden worden sein. Mhm. Okay, wir haben diese Fingerabdrücke, wir haben diese Haare. Es gibt also DNA-Spuren, aber die Frage ist natürlich trotzdem, was das genau beweist. Es könnte ja auch sein, dass sie der RAF nahestanden und die beispielsweise logistisch unterstützt haben. Was weiß ich, die Leiter besorgt, das Fluchtauto besorgt, solche Sachen. Mhm. Aber es heißt ja noch nicht zwangsläufig, dass sie RAF-Mitglieder waren. Und es heißt erst recht nicht, dass sie diese Morde begangen haben, also beispielsweise Herrhausen.
Du hast gerade gesagt, die Frage ist, waren die in der RAF oder waren die das Umfeld? Und das ist ja auch eine Definitionssache, ne? Also wann steht man einer Terrororganisation nahe? Wann ist man Mitglied? Die drucken ja keine Mitgliedsausweise.
Ja, absolut, genau. Wer ist nur Unterstützerkreis? Wer ist ganz eng mit dabei? Es war natürlich schon so, dass bei den Ermittlungen, weil man eben so große Probleme hatte, denen habhaft zu werden, ich meine jetzt in den Hochzeiten der RAF, dass man schon dazu geneigt hat, das haben ja einige damalige Ermittler auch so gesagt, dass man einfach alles, was man fassen konnte, auch gefasst hat. Mhm. Und dass man dann auch versucht hat, eben anhand dieser Leute, denen man habhaft werden konnte, auch Taten festzumachen. Mhm. Und einer hat zu mir auch gesagt, der früher beim Verfassungsschutz war, dass man da auch teilweise übers Ziel hinausgeschossen ist, weil man hatte einen wahnsinnigen Druck, man musste Leute finden, es musste eigentlich in der Aufklärung passieren, aber man hatte immer nur diese ganzen Umfeldleute und genau, ab wann ist man denn noch Umfeld und ab wann gehört man schon zum harten Kern? Die Umfeldleute waren auf jeden Fall leichter zu schnappen als der harte Kern, also hat man da auch gerne einfach dann mal zugegriffen, was letztendlich dann auch nicht die Frage beantwortet, wer ist jetzt eigentlich wirklich die RAF. Das ist einfach nach wie vor offen. Und das ist bei Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig definitiv auch der Fall.
Und wenn er sagt, die sind übers Ziel hinausgeschossen, was heißt das? Also was hat er dir konkret erzählt, dieser Verfassungsschützer?
Also Lothar Dahlke heißt der. Der hat, obwohl er ja jahrzehntelang die Aufgabe hatte, die RAF-Mitglieder zu finden, auch Zweifel daran, dass Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig sicherlich RAF-Mitglieder sind. Er meinte, es könnten auch einfach nur Mitläufer gewesen sein. Sie halten es für möglich, dass die drei gar nicht das sind, für was sie jetzt immer in den Medien dargestellt werden, die RAF?
Präzis. Genau so. Staub war RAF orientiert, er ist in den 80er Jahren, 84 auch festgenommen worden. Klette gehörte zum, wie es damals hieß, zum engeren RAF-Umfeld. Aber Garwig kam aus Hamburg. Für mich war Garwig immer Secondhand. Also ich sage das jetzt mal so locker. Ich, mit Garwig, RAF, nö.
Aber wer hat dann Mitte und Ende der 80er Jahre, wer hat dann die ganzen Anschläge begangen, die der RAF zugerechnet hat?
Gute Frage. Kann ich Ihnen nicht beantworten.
Weiß man nicht?
Nee.
Vollkommen unbekannt?
Ja.
Es könnte also die Möglichkeit bestehen, dass die drei untergetaucht sind, nicht um sich der RAF anzuschließen, sondern weil sie sich dem Fahndungsdruck entziehen wollten.
Ja, ganz genau.
Also das heißt, in diesem Fall zum Beispiel bei diesem Anschlag auf die JVA Walterstadt, da kann man sagen, also Daniela Klette, die hatte diese Strickleiter in der Hand. Und natürlich kann es sehr gut sein, dass sie an dieser Strickleiter darüber geklettert ist. Das ist also auch nicht unwahrscheinlich. Aber man weiß es nicht. Und wenn man jetzt mal im Zweifel für die Angeklagte plädiert, dann könnte es auch sein, dass das einfach nur ihre Strickleiter war und sie vielleicht gar nicht vor Ort war.
Genau, sie könnte die ja auch verliehen haben, theoretisch. Dasselbe bei Ernst Volker Staub. Von ihm wurde auch DNA-Spur auf dieser Strickleiter gefunden, aber könnte ja auch sein, dass er sie einfach nur mal gehabt hat. Also das weiß man ja nicht. Und diese dritte Spur auf der Strickleiter, die jetzt Burkhard Garwick zugerechnet wird, das müsste man ja auch erstmal noch abgleichen, ob das tatsächlich dieselbe DNA ist oder nicht. Es wäre natürlich wahnsinnig verrückt, aber ja auch nicht vollkommen ausgeschlossen, dass sich dann rausstellt, ach nee, ist eine Spur von jemand komplett anderen.
Und das macht ja dann schon ein bisschen deutlich, wie wenig man eigentlich wirklich weiß. Und das steht, finde ich, schon ein bisschen im Gegensatz dazu, wie jetzt nach der Festnahme von Daniela Klette die öffentliche Wahrnehmung ist. Also da ist immer wieder die Rede von den letzten RAF-Terroristen, RAF-Tätern. Ja. Wird da was als sicher dargestellt, dass es vielleicht gar nicht ist?
Ja, absolut. Den Eindruck habe ich auch, weil man halt einfach hofft, dass man jetzt endlich mal eine Aufklärung bekommt nach all den Jahrzehnten auf die vielen Anschläge der RAF. Aber es ist so ein bisschen, ja, Wunschdenken auch. Man will halt einfach Antworten haben. Das soll jetzt aufgeklärt werden. Und wie krass ist es, dass jetzt jemand geschnappt wurde, der so lange im Untergrund war?
Nach der Inhaftierung der früheren RAF-Terroristin Klette suchen die Ermittler nach Hinweisen auf ihre zwei Komplizen.
Spurensuche in Berlin-Kreuzberg. Hier lebte Daniela Klette in einer Wohnung im 5. Stock. Jeder dieser Kartons könnte Aufschlüsse über das Leben der gesuchten Terroristin geben und Hinweise auf ihre RAF-Vergangenheit.
Gerade wird intensiv gefahndet nach Burkhard Garwick und Ernst Volker Staub. Unter anderem mit neuen Fotos, die man auf dem Handy von Daniela Klette gefunden hat. Vorher hatte man ja nur ziemlich verwaschene Bilder von Überwachungskameras. Für Hinweise, die zur Ergreifung von Staub und Garwick führen, ist auch eine Belohnung ausgesetzt von 125.000 Euro. Was glaubst du mit diesem neuen Fahndungsdruck? Werden die anderen beiden jetzt auch geschnappt?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt wahrscheinlicher ist, dadurch, dass Daniela Klette gefasst wurde, haben sich dadurch ja schon Hinweise ergeben. Ich denke, dass sie früher oder später schon gefasst werden. Ich war selber auch überrascht, als es jetzt mit Daniela Klette passiert ist, aber früher oder später kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass auch Staub und Garwick gefasst werden.
Du hast eingangs gesagt, diese Geschichte ist so groß in Deutschland, weil sie vielleicht auch so ein bisschen was ist wie eine offene Wunde. Zum Beispiel für die Angehörigen der Opfer oder halt auch für die Ermittler, die so lange diese Menschen einfach nicht fassen konnten. Meinst du, wenn dann jetzt diese drei gefasst würden, also die beiden anderen auch noch, wäre dann diese offene Wunde RAF vielleicht endlich geschlossen?
Also wenn sie nur gefasst werden, dann ändert das erstmal nichts dran, würde ich sagen. Es würde erst was dran ändern, wenn einer von ihnen sprechen würde. Bis jetzt war es ja leider so, dass wenn Mitglieder gefasst wurden, dass sie wenig bis gar nichts gesagt haben. Also dass es eine ziemliche Schweigemauer eigentlich war, die aufrechterhalten wurde, die auch so zum Selbstverständnis der RAF gehört hat, dass man nicht darüber spricht, über die RAF. Mhm. Entsprechend interessant ist natürlich die Frage, werden die sich genauso verhalten oder werden sie Aussagen machen? Das wäre natürlich eine wahnsinnige Chance, um dieses Kapitel RAF mal abschließen zu können.
Meinst du, dass es so eine Art Resignation sein könnte oder so? Also Klette soll ja bei ihrer Festnahme sowas gesagt haben wie, naja, irgendwann musste das ja so kommen. Also meinst du, vielleicht hat sie sich geändert?
Spannende Frage. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Wie macht man das, wenn man so lange Zeit sich verstecken muss? Behält man dann so geschlossen sein Weltbild? Mhm. Oder bekommt es irgendwie durch diese lange Zeit auch Risse? Also während der Recherche habe ich auf jeden Fall Menschen getroffen, die in beide Richtungen gegangen sind. Ich habe mal mit einer gesprochen, die der linksextremen Szene zuzuordnen war in Frankfurt am Main. Und sie meinte, früher hätte sie nicht mal mit jemandem gesprochen, von dem sie wusste, der hat eine andere politische Meinung als sie. Das war einfach komplett der Feind. Und irgendwann hat sich das für sie halt verändert. Einfach durch das, was weiter so in ihrem Leben passiert ist. Ohne dass sie das jetzt forciert hätte. Und dann habe ich aber auch Leute gesprochen, da hatte ich das Gefühl, die sitzen in so einer Zeitkapsel. Und für die ist immer noch irgendwie 1977 und gerade sind im Gefängnis Enzin und Bader und so weiter gestorben. Ja. Und für sie ist es einfach immer noch so, der Staat, das ist ein Unrechtsregime, die bringen Menschen im Gefängnis um und wir müssen die bekämpfen, wir brauchen eine Revolution. Und das gibt's auch.
Ja, und das könnte natürlich auch beides jeweils für Daniela Klette gelten, aber auch für Burkhard Garwick und Ernst Volker Staub. Erfahren werden wir das wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst, wenn Daniela Klette jetzt der Prozess gemacht wird, richtig?
Ja, genau. Mhm. Ich werde auf jeden Fall dabei sein.
Du wirst dabei sein, ja? Wirst du den begleiten, journalistisch?
Ja, unbedingt.
Und das heißt, du hoffst wahrscheinlich drauf, aber glaubst du, sie wird auch sprechen oder sich irgendwie äußern in dem Prozess?
Ja, es spricht alles dagegen, aber ich bleibe jetzt trotzdem einfach mal optimistisch.
Patricia, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne.
Patricia Schlosser beschäftigt sich seit Jahren mit der RAF und hat sich auf die Suche nach den mutmaßlichen RAF-Terroristen Klette, Staub und Garrig gemacht. Von dieser Suche berichtet sie unter anderem im Panorama-Film Die Unfassbaren. Verlinken wir euch in den Shownotes. Morgen geht's bei 11KM wieder um Aufklärung, aber nicht von Verbrechen, sondern um Sexualaufklärung im Schulunterricht. Warum die in manchen Schulen an christlich-fundamentalistische Organisationen ausgelagert wird und welche Folgen das haben kann, darum geht's morgen bei 11KM. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr das nicht. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion Jürgen Kopp, Laura Picerno und Viktor Weresch. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp, der sich um Daniela Klette dreht. Auf deren Spur waren im Dezember bereits meine Kollegen vom Podcast Legion Most Wanted. Und Patricia Schlosser war auch als Expertin dabei. Alles fing an mit einer Nachricht von Legion-Hörer Sebastian. Er erzählt, dass er bei einem Anonymous-Treffen eine Frau kennengelernt habe, die eine gesuchte RAF-Terroristin sein könnte. Ist das die vom Bundeskriminalamt gesuchte Daniela Klette? Im Podcast Legion Most Wanted folgt ihr dem Team auf den Recherchen. Wie die abliefen und was das Podcast-Team mit der Verhaftung zu tun hat, das beantwortet euch Host Keschrau Beros in einem Update. Legion Most Wanted ist eine Produktion von RBB, NDR und Undone. Ihr hört den Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.